Vielleicht fragen Sie sich, wie komme ich zu den USA? Ich habe ja eine Professur, die anders denominiert ist. Zum einen bin ich amerikanischer Staatsbürger und durch Wähler und Wähler in einem Swing State in Pennsylvania. Und ich habe natürlich in den USA 20 Jahre lang auch amerikanische Politik unterrichtet und auch ein Teil meines PhDs war amerikanische Politik. Ich zu Österreich kam mich eigentlich, dass man in den USA sich irgendwie unterscheiden musste von vielen anderen, die Deutsch können und die alle Deutschland machen. Und dann konzentriert man sich auf Österreich. Und Österreich hatte eben die zweifelhafte Besonderheit, dass es seinerzeit the most dangerous man in Europe beherbergte, nämlich einen gewissen Kärntner Landeshauptmann. Die Aussage stammt von CNN. Und ich kam eigentlich zur Populismusforschung, indem ich damals vom State Department nach Österreich gesandt wurde, um einen gewissen Kärntner Landeshauptmann einen Sommer zu begleiten und dann zu verstehen, was es mit diesem neuen Phänomen des radikalen Populismus auf sich hat. Und wir haben dann jetzt jahrelang ja versucht, immer zu erklären, wieso Österreich populismusaffin ist. Ist da was im Wasser, in der Luft oder andere Probleme? Und dann haben wir auch immer dabei gleichzeitig erklärt, wieso Länder wie die USA oder Deutschland nie einen Populismus haben werden, bis dann wir dann immer ein Land nach dem anderen, das angeblich nie populistisch werden könnte, auch populistisch wurde. Und so ändert sich halt die Zeit. Ich bin natürlich, also die amerikanische Demokratie und die amerikanische Politik ist ein Thema, das mich massiv umtreibt. Ich unterrichte auch in Peking amerikanisch-chinesische Beziehungen und halte auch immer wieder Vorlesungen in Österreich zum Thema zur amerikanischen Demokratie, auch weil ich finde, dass die USA relativ unterbeleuchtet sind, dass man die USA relativ schlecht versteht und dass es eigentlich für so ein wichtiges Land relativ wenig Expertise zu den USA gibt. Ich war lange Zeit jemand, der immer wieder bei öffentlichen Vorträgen versucht hat, die USA Österreichern näher zu bringen, ähnlich wie ich in den USA immer über Europa und Österreich versucht habe, die Dinge ein bisschen anders einzuschätzen und zu differenzieren. Und wenn Sie jetzt hier einen Vortrag sehen zur dysfunktionalen Demokratie, dann ist das jetzt nicht dem Trump-Wahlsieg geschuldet. Ich sehe, denn ich hätte das genauso auch präsentiert, wenn Kamala Harris gewonnen hätte, sondern das ist jetzt eine verdichtete Zusammenstellung von Sorgen, die ich habe jetzt über die amerikanische Demokratie. Und diese Sorge wird einfach vergrößert, indem in diese dysfunktionale Demokratie nun der zweite Wahlsieg von Donald Trump kommt. Ich würde gerne Folgendes, wenn Sie an meinen Arbeiten interessiert sind, sowohl an Medien wie auch an wissenschaftlichen Darstellungen, da haben Sie meine Homepage und Sie finden vieles von dem, was ich wissenschaftlich publiziert habe, finden Sie dort als Open Access Journal oder auch die Blogposts und Kommentare zu den USA auf der Medienseite. Ich hätte fünf Bereiche. Ich möchte zuerst einfach mal ein bisschen über die amerikanische Demokratie sprechen. Die Verzerrungen des Wahlsystems, die Polarisierung und die Konsequenzen und dann etwas auf die problematische Verfassung eingehen. Diese ersten vier Punkte sind für mich quasi die Dysfunktionalität der Demokratie, die Probleme, die wir momentan sehen, und hätte dann einfach noch eine Wahlbetrachtung. Zur dysfunktionalen Demokratie, wir könnten das natürlich jetzt mal einfach überblicksmäßig so beginnen. Was sind so die Anzeichen, dass die Demokratie vielleicht nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollen? Wir hatten zunächst mal zwei eher mäßig geeignete Kandidaten, einen viel zu alten Amtsinhaber, der ja eigentlich zuerst angetreten ist, bevor er ausgetauscht wurde, und dann einen Herausforderer, der 81 Anklagepunkte vor sich hat, die er nie, mit denen er nie, wo es nie ein Verfahren geben wird. Und auch das ist ein Anzeichen der Dysfunktionalität, dass die Demokratie nicht in der Lage ist, der Rechtsstaat nicht in der Lage ist, das Verfahren überhaupt, über das es überhaupt zu einem Verfahren kommt. Das heißt nicht, dass er schuldig ist in allen Bereichen, aber dass das Verfahren nicht zustande kommt. Und aber dass er in einem konkreten Verfahren auch schon verurteilt wurde. Und daran sieht man, und dass das System diese beiden Kandidaten zunächst präsentierte, ist eben kein Zufall. Auch darüber können wir sprechen. Das ist einer gewissen Systemlogik geschuldet und eben kein Zufall und war nicht einfach etwas, naja, da hätte es auch andere geben können, das war halt ein Zufall, sondern das ist einem systemisch zu verstehen und das ist eines der Anzeichen. die Gewalt, Sturm aufs Kapitol, aber auch andere Gewaltexzesse, die wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben, ist ein weiterer Indikator in Verbindung mit Einschüchterungsversuchen, bewaffneten Milizen. Ich meine, viele sind natürlich aus den Kriegen zurückgekehrt, sind waffenaffin, haben sich dann mit Gleichgesinnten in demokratiepolitisch problematischen Organisationen wieder getroffen. Erinnert halt sehr verdächtig an die Freikorps der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik. Ein weiterer Punkt ist die Gesetzgebung, das heißt die vielen Blockaden, die Shutdowns, die Möglichkeit, große Gesetze nur mit Geschäftsordnungstricks zu verabschieden, die Vetospieler, die gegenseitigen Erpressungsversuche. Also da ließe sich sehr viel darüber sprechen, aber das ist ein Thema, auf das wir kurz eingehen müssen. Dann haben wir eben die massive Polarisierung in der Bevölkerung, sowohl eine Polarisierung in der Politikwissenschaft, nennen wir es die affektive Polarisierung, also Bevölkerungsgruppen, die einander feindselig gegenüberstehen, und natürlich noch eine ideologische Polarisierung und letztlich, und vielleicht das Zentrale, eine zunehmend problematische Verfassung, die nicht in der Lage ist, die Macht der Exekutive zu begrenzen, oder wo wir eine Exekutivgewalt zurzeit haben, wo der oberste Gerichtshof quasi entschieden hat, dass das politische Interesse des Präsidenten de facto das nationale Interesse ist und dass der Präsident in gewisser Weise über dem Gesetz steht. Also das sind in Summe Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Über alles dieser Themen könnten wir jetzt wirklich sehr lange sprechen. Ich gebe nur einen Überblick, aber das sind so die Themen, warum wir die Funktionalität der Demokratie in Frage stellen müssen. Beginnen wir vielleicht zunächst damit, dass wir sehr oft, wenn wir über die USA nachdenken, wir haben so das Bild, George Washington, die Mayflower, Jefferson, gehen dann gleich zu Lincoln kommen wir zu FDR, von FDR kommen wir zu Kennedy, und da haben wir so das Bild der liberalen Demokratie und die USA als der Inbegriff der liberalen Demokratie. Ja, da gab es ein bisschen Reagan dazwischen, aber da kommen Clinton und Obama, und eigentlich scheint Trump ein Betriebsunfall in der liberalen Demokratie zu sein. Und was wir hier völlig ausblenden, ist natürlich, dass die liberale Demokratie in den USA, die wir natürlich an den Bildern und in der Verfassungstradition sehen, dass diese liberale Demokratie einfach einer populistischen Demokratie immer gegenüberstand. Und genauso wie es heute einen Donald Trump gibt, gab es eben bereits im Beginn des 19. Jahrhunderts eben mit Andrew Jackson einen ersten Donald Trump. Und was wir heute sehen, hat sich damals bereits mal vollzogen. Da trat jemand auf, der antrat mit der Aussage, to drain the swamp in Washington, also den Sumpf in Washington trocken zu legen, und der für die einfachen Leute, der for the frontiersman steht, also für die Leute, die Homesteaders, die am Hinterland sozusagen, die Hinterwäldler, die fernab der Städte siedelten, die ganz andere Interessen hatten, die vor allem ökonomische Interessen hatten, das Land endlich zu übernehmen und endlich in Richtung Westen zu marschieren, endlich die USA zu besiedeln, den Eingeborenen der Bevölkerung das Land wegzunehmen, die zu deportieren, wenn es irgendwie ging, und auch die Spanier oder die Mexikaner aus dem Land zu werfen und damit billiges Land für einfache Leute zur Verfügung zu stellen und die endlich diese Demokratie, die als blutloses oder blutleeres Elitenprojekt von englischen Country Gentlemen als Steuere wollte, dass endlich diesen Leuten das weggenommen wird, das Heft aus der Hand genommen wird und dann eigentlich die wahre Volksdemokratie entsteht. Und die Person, die das verfocht und die das dann auch durchsetzte, war eben Andrew Jackson mit seinem Modell der Jacksonian Democracy. Und in die Jacksonian Democracy dominierte eigentlich diese Ideen dominierten eigentlich die gesamte Frühphase der USA bis hin zum Bürgerkrieg in den 1860ern. Und viele Dinge, die dann passierten, nämlich auch die Deportation der Native Americans, fiel in diese Jacksonian Democracy. Jetzt wäre es aber leicht zu sagen, diese Jacksonian Democracy, ja, das rein negativ darzustellen, diese Jacksonian Democracy ist natürlich Teil der amerikanischen Tradition. Jeder Hollywood-Film ist im Prinzip ein Film, der auf den Sensibilitäten und der populären Kultur der Jacksonian Tradition aufbaut. Nehmen Sie irgendeinen Blockbuster, irgendwelche Space Aliens landen, die Transformers landen, und wer ist der Hero? Der Hero ist immer der Typ von nebenan in der Suburb, the common man to do uncommon things. Jeder Hollywood-Film ist auf dieser Sensibilität aufgebaut. Das ist genau diese Jacksonian Tradition, the populist democracy. Und Andrew Jackson, so wie Donald Trump heute, kam nach Washington und warf die Beamten Jeffersons raus, weil er so eine Art ähnliche Idee hatte eines Deep States. Da gab es einen jeffersonischen Beamtenapparat, die Leute, die Jefferson einsetzte. Jefferson war so ein Vertreter der europäischen Elite, war ja auch sehr lange in Frankreich, war auch der Schöpfer der Unabhängigkeitserklärung und war nicht so der intellektuelle, gottlose Gebildete, und den hat Andrew Jackson bekämpft, und er warf dann auch seine Beamten hinaus, und er sagte, er tat dies mit dem Ausspruch, to the victor the spoils. Und daher sagen wir auch heute noch, die Macht, die der Präsident hat, die obersten Beamten zu ersetzen, das sind ja Zehntausende, das sind ja bei einer Civil Service, bei einer Bürokratie von mehreren Millionen, sind ja viele, nennt sich das heute auch noch the spoils system. Nur jetzt will ja Donald Trump viel weiter gehen. Er will ja nicht nur diese obersten Beamten ersetzen, sondern er will ja viel tiefer in die Bürokratie eindringen und dort auch Beamte entfernen, die pragmatisiert sind und die an sich natürlich der Civil Service Commission unterstehen. Und wir werden sehen, dann wird es wahrscheinlich auch zum obersten Gerichtshof gehen, wir werden sehen, wie sich Donald Trump dann durchsetzen wird. Aber im Prinzip sind die USA einerseits eine Liberal Democracy, geschuldet den Gründervätern, haben aber auch dieses zweite Bild, der Populist Democracy in eine Jacksonian Democracy. Und diese Jacksonian Democracy, da sehen Sie hier dieses wunderbare Bild, also Donald Trump spricht vom Sumpf in Washington und Jackson sprach von der Multi-Headed Hydra, also der Hydra mit den vielen Köpfen, die in Washington regiert. Und da sehen Sie, wie Jackson in diesem Cartoon den Eliten mit Zylinder dargestellt hier den Kampf ansagt. Also ein ganz, the slaying the many-headed monster. Also die Washingtoner Demokratie als many-headed monster und Jackson als der Donald Trump des frühen 19. Jahrhunderts. Und zusammen mit Jackson haben wir eben eine Tradition eines weißen Nativismus, eines weißen Nationalismus. Das waren die einfachen weißen Leute, die Einwanderer, die sich als hart Arbeiter darstellten, die billiges Land wollten und die in Massen in die USA strömten und die den Eliten, den Bankiers, den Unternehmern, die in den Küstenstädten lebten, die einfach viel zahlreicher waren und die schließlich diese Jacksonian Democracy beflügelten. Und die wollten natürlich keine, also jede neue Einwanderergruppe war ein Feindbild. Da waren zuerst die Iren die Feinde, dann waren die Italiener die Feinde, dann waren die Juden die Feinde, dann waren die Slaven die Feinde, am Schluss waren nicht die Latinos die Feinde und ganz schön ging es den Chinesen, der Chinese Act, die hat man zwar importiert, um die Eisenbahn zu bauen, wurden dann aber gleich wieder auch deportiert. Und die Tradition Native Americans, beware foreign influence, hat eine ganz, ganz lange Tradition und ist nicht erst eine Erfindung der jüngsten Zeit oder von Donald Trump. Und ich finde es immer wieder ein Problem, wenn man in Europa sagt, ja, die USA sind ja ein Einwanderungsland, dadurch haben die ja ganz anderen Zugang zur Einwanderung. Das ist ein Unsinn, das ist ein typisch europäisches Verständnis. Die USA hatten zwischen 1918 und in die 70er null Einwanderung. Sie hatten ganz strenge Gesetze, die Einwanderung regulierte. Es durften nur jene Leute einwandern, die schon Einwanderungsvorfahren hatten, also quasi Weiße und Europäer, und auch nur in ganz begrenzten Raum. Also diese Einwanderungsgesellschaft, die großen Einwanderungswellen in den USA endeten Ende des 19. Jahrhunderts. Sie wurden offiziell per Gesetz beendet 1918. Da hatte man Angst vor den Slaven, vor den Italienern, die in Massen
europäische Konzepte wie Kommunismus und Anarchismus mitbringen und erst im Zuge des Vietnamkrieges und der zunehmenden Einwanderung aus Asien kam es dann zu neuen Einwanderungswellen in den späten 70er und 80er Jahren. Aber die USA hatten de facto null Einwanderung von 17 bis 80. Und die Idee, dass Einwanderung populär sein müsste, weil die USA ein Einwanderungsland sind, ist einfach eine europäische Vorstellung. Und wir haben natürlich in den USA eine ganz lange Tradition des Populismus. Der Begriff Populism, the Populist Party, ist eine amerikanische Partei, die am Ende des 19. Jahrhunderts entstand, die dann mit den Demokraten zusammenging. Die hatten das Pech, dass sie immer die Wahlen dann verloren hatten. Und der Begriff Populist war eine Eintragung für eine politische Partei in einem amerikanischen Wörterbuch, in einem Almanach, circa 1912. Die bereits in den 1918 gab es strenge Einwanderungsgesetze und da wurden viele Einwanderer deportiert, gefangen genommen. Viele Minderheiten wurden dann auch gleich mit deportiert, die man nicht wollte. Läuft unter dem Stichwort Palmer Raids. Palmer war der Innenminister, der ein ganz strenges Regime hatte. America First ist auch nicht eine Erfindung von Donald Trump, sondern war die Bewegung von Charles Lindbergh. Das waren quasi die amerikanischen Faschisten der 30er Jahren, die sich so ähnlich wie Trump jetzt für den Frieden einsetzten. Das hieß eigentlich, Amerika sollte neutral sein, der Neutralismus als Gegenposition zu FDR. Das setzt sich dann natürlich fort in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit Wallace, einer Weißen, den sogenannten Dixiecrats, also das sind den Demokraten des Südens, die für die Beibehaltung der Rassensegregation waren, und dann Ross Perot, Buchanan und natürlich die Tea Party. Und hier haben Sie noch Huey Long, ein ganz bekannter Senator aus Louisiana, der auch so eine ganz gefährliche Konkurrenz zu FDR war, der doch drauf und dran war, die Demokratische Partei zu spalten mit einer Botschaft of a Common Man Ethos. Und als dann Huey Long unter mysteriösen Umständen ermordet wurde, man dann immer wieder gesagt hat, da hätte FDR was damit zu tun. Also da gab es auch Verschwörungstheorien. Ich will nur darauf hinweisen, die amerikanische Geschichte ist eine Geschichte auch der Populist Democracy mit vielen trumpesken Figuren oder Figuren, die ähnliche Themen immer wieder betonen. Und das sehen wir sehr oft in Europa nicht. Und in diese Geschichte kann man sich vertiefen. Und Trump ist quasi eine Fortsetzung dieser Geschichte. Wenn wir dann weitergehen zu den systemischen Problemen der USA, so ein bisschen Richtung Dysfunktionalität, da haben wir zunächst mal das verzerrende Wahlsystem. Eine Konsequenz der Geschichte des Populismus ist, dass man versuchte, das Hinterland in den USA zu stärken, weil man die Angst hatte, dass die Eliten und dass die Küsten und die Städte in den Küsten tonangebend sein wird. Jetzt haben wir ein Wahlsystem und dieses Wahlsystem funktioniert so, dass eigentlich ländliche Bezirke und ländliche Regionen überproportional gestärkt werden. Und ich werde versuchen zu erklären, wie das funktioniert. Sie sehen übrigens hier eine Karte, das Wahlsystem basiert auf Wahlbezirksgrenzen. Diese Wahlbezirksgrenzen werden alle 10 Jahre neu gezogen und diese Wahlbezirksgrenzen werden normalerweise von der Landesregierung gezogen. Wenn ich sage Landesregierung, meine ich die Regierung in den Bundesstaaten. Und die Landesregierung, die Mehrheit hat, zieht diese Wahlbezirksgrenzen und die können die so ziehen, dass sie die eigene Partei bevorteilen und die andere Partei benachteiligen. Und in den größeren Städten und in den Ländern entlang der Küsten ist es in der Regel so, dass man für sich hier versucht, dass sich beide Parteien versuchen zu verständigen, während wir im Hinterland in der Situation sind, dass dort die Partei, die an der Macht ist, eben versucht, den eigenen Vorteil maximal auszunutzen. Und das läuft unter dem Begriff von Rigged Maps. Also das sind die Landkarten, die politischen Landkarten, die am stärksten politisch verändert sind. Und was Sie als dunkelrot hier sehen, das sind die Landkarten, das sind die Electoral Maps, die am problematischsten sind. Ich werde dann gleich zeigen, wie das funktioniert. Hier sehen Sie zum Beispiel Wahlbezirke. Und Sie sehen, dass diese Wahlbezirke, die sollten eigentlich ein Viereck sein oder halt so ein richtiger Wahlbezirk sein, dass das natürlich Wahlbezirke sind, die so gezogen sind, dass man gewisse Leute ausschließt und gewisse Leute politisch einschließt, um eine Mehrheit zu erreichen oder um eine überproportionale Mehrheit zu erreichen. Das Ganze läuft im Englischen, heißt Gerrymandering. Einige werden das sicher kennen. Ist ein Begriff, den Politikwissenschaftler, Politikwissenschaftlerinnen verwenden, wird auch in anderen Kontexten verwendet, aber in den USA ist das seit 200 Jahren gang und gäbe, wird von beiden Parteien auch verwendet, wenn sie es können. Die Republikaner sind ein bisschen besser dabei. Der Begriff Gerrymandering kommt einfach davon, dass in Massachusetts vor 200 Jahren das zum ersten Mal angewandt wurde. Da gab es einen gewissen Governor Eldridge Gerry, und da hat dann so einen komischen, diese Wahlbezirke hatten dann die Form eines Drachens. Da hat dann ein cleverer Cartoonist einen Drachen, einen Salamander gezeichnet. Und dann sagte einer, no, it's not a salamander, it's a gerrymander. Nach dem Eldridge Gerry, und daher kommt der Begriff des Gerrymandering. Was das aber bedeutet, Sie sehen hier zum Beispiel die Stimmenäquivalente. Das heißt, Sie sehen, dass in vielen Staaten eine republikanische Stimme, rot ist die Farbe der Republikaner, blau die Farbe der Demokraten, im Durchschnitt zwischen einer und fast drei demokratische Stimmen betrifft. Das ist einfach, in den USA gibt es ja kein proportionales Wahlsystem, sondern die Wählerstimmen werden übersetzt in Delegiertenstimmen, und bei dieser Übersetzung kommt es immer darauf an, wer gewinnt einen Wahlbezirk, und wenn dann ein Wahlbezirk von einer Partei gewonnen wird, gewinnt diese Partei alle Stimmen dieses Bezirks oder eben in Mehrheitsweise. Wir sehen, dass das nicht nur die Republikaner, auch die Demokraten können das. Zum Beispiel in Maryland ist es so, dass die Wahlbezirksgrenzen so gezogen sind, dass die Demokraten dort einen Vorteil haben. Aber im Grunde genommen sind die Republikaner besser dabei. Das heißt, wir brauchen viel mehr Demokraten, oder die Demokraten brauchen mehr Stimmen, um in etwa die Anzahl an politischen Stimmen zu bekommen, an politischer Macht zu bekommen, wie die Demokraten. Eines der groteskesten Beispiele war 2018 Wisconsin. In Wisconsin sehen Sie, dass also die Republikanische Partei 45% der Wähler und Wählerinnen Stimmen bekam, aber dann bekam die Partei 64% der Sitze in der Legislature, im Landesparlament von Wisconsin. Und da sehen Sie, wie einfach Stimmen dann in Sitze übersetzt sind. Jetzt werden Sie sagen, naja, okay, gut und schön, aber wieso ist das so wichtig, wie viele Stimmen die in der Landesregierung haben? Ist ja für uns viel wichtiger die Bundesebene, der Präsident und der Kongress. Naja, am ersten Dienstag im November wird alles gewählt in den USA, laut Verfassung. Da wählen sie den Hundefänger, da wählen sie den Leichenbeschauer, da wählen sie über 80 Ämter vom Gemeinderat und der lokalen Gerichtsbarkeit bis hin zum Kongress. Wen wählen sie nicht? Wer wird laut Verfassung nicht vom Volk gewählt? Der Präsident. Der wird nämlich von der Landesregierung gewählt. Und wenn sie die Landesregierung, natürlich die einzelnen Bundesstaaten haben alle Gesetze, wo drinnen steht, dass wir uns dann an dieses Gesetz halten werden, aber die müssen das nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass die Landesregierung sagt, wir haben Informationen, dass es da bei dieser Wahl, in diesem Wahlbezirk mit Unregelmäßigkeiten zuging, wir treffen jetzt eine andere Entscheidung. Und da hängt es wieder davon ab, wer die Landesregierung dominiert. Wer ist die Partei, die tonangebend auf Landesebene ist, und wer ist der Governor? Denn die Landesregierung und der Gouverneur, die schicken eine Delegation ins Electoral College. Das läuft so ab, dass halt die Landesregierung sagt, okay, Partei A hat gewonnen, ihr Partei A, das ist mein Staat, ich wähle in Pennsylvania, ihr habt 19 Delegiertenstimmen im Electoral College, Partei A, findet mir 19 Leute, die loyal sind, und diese 19 Leute gehen nach Washington und werden dort den Präsidenten wählen. Wenn die Partei B gewinnt, dann sagen die Partei B, ihr schickt eine Delegation nach Washington. Die Präsidentenwahl laut Verfassung findet im Electoral College statt. Warum? Weil ursprünglich laut Verfassung Madison hatte die Idee, dass der Kongress den Präsidenten wählt. Dann dachte man, das gibt dem Kongress zu viel Macht, also wird der Kongress gespiegelt und es gibt eben dieses Electoral College, wo eben genau dieselbe Anzahl an Delegierten ist, wie wir im Kongress haben. 435 Mitglieder gibt es im Abgeordnetenhaus, plus 100 Senatoren, 535 plus 3 für Washington DC. Wenn wir das durch 2 dividieren, sind wir bei 269, plus eine Stimme sind wir bei 270. Und daher braucht man 270, um Präsident zu sein. Und die Anzahl der Delegiertenstimmen in diesem Electoral College sind eben proportional nach Landesbevölkerung. Und da haben die Staaten, da haben eben der Staat wie Pennsylvania eben 19 Stimmen. Und in den meisten Bundesstaaten, außer in Nevada und in Maine, gewinnt der Kandidat, der die Mehrheit in der Volkswahl in einem Bundesstaat erhält, alle Stimmen, alle diese 19, also alle diese Stimmen der Delegation dieses Bundesstaates im Electoral College. Also hier ist eben dieses Gerrymandering natürlich sehr wichtig, weil hier die Landesregierung, die Mehrheit der Landesregierung natürlich eine ganz wichtige Rolle hat, die dann auch für die Bundespolitik entscheidend ist. Ein anderes Thema ist ja auch, wenn wir uns überlegen, die Verzerrung auch, die stattfindet, indem jeder Bundesstaat nur 2 Senatoren hat, wie Sie wissen. Und wenn man sich das mal vorstellt, in Kalifornien leben so viele Leute wie in den Staaten, die zusammen 46 Senatoren haben. Stellen wir uns mal vor, wenn Kalifornien 46 Senatoren hätte, wie diese Machtverteilung wäre. Also wir wundern uns ja oft in der Europäischen Union, wie das teilweise die Verzerrung zwischen großen und kleinen Ländern, aber das ist nichts im Vergleich zu der Macht im Senat, die natürlich für die kleinen Bundesstaaten haben, relativ zu den großen, noch dazu den großen an der Küste und zu den großen demokratischen Staaten. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir, wenn wir uns diese Landkarten ansehen, dass diese Landkarten immer so rot-blau wirken, also sehr, sehr klar sind. Aber wenn man dann eigentlich die Volkswahl sich ansieht, sieht man, dass es natürlich nicht so, dass es nicht so schwarz-weiß ist, sondern dass es viel nuancierter ist. Aber dennoch führt diese Wahl immer wieder zu Vorwürfen auf beiden Seiten, dass etwas geschoben sei. Führt immer wieder zu Vorwürfen, dass es nicht mit rechten Dingen zuginge. Und das hat auch Donald Trump erlaubt, nach der letzten Wahl den Vorwurf aufrechtzuerhalten, dem ihm viele geglaubt haben, dass es natürlich offensichtlich hier zu Wahlfälschung gekommen sei, weil es könne doch nicht sein, dass eben die Demokraten seinerzeit diese Bundesstaaten gewannen. Also das Problem mit der Verzerrung der politischen Repräsentation ist eine der Ursachen, dass eben viele Menschen die Wahl immer wieder anzweifeln oder dass es halt immer die Vorwürfe gibt, dass es bei der Wahl nicht mit gerechten Dingen zugeht. Auch das ist nicht jüngeren Datums. Da gibt es Gerüchte und Geschichten, die zurückgehen bis zu den Dead Voters, der Wahl Kennedys und noch länger. Ein anderes Problem des Mehrheitswahlrechts ist, dass wir natürlich, das System funktioniert so, dass natürlich die Wahl in bestimmten Bundesstaaten entschieden wird. Wäre auch in Österreich so. Wir wissen, in Vorarlberg wird wahrscheinlich immer die ÖVP gewinnen, in Wien immer die SPÖ. Aber irgendwo dazwischen, zwischen Vorarlberg und Wien, gäbe es wahrscheinlich ein Bundesland, wo das in beide Richtungen tendiert. Und wenn ich dann in dieses Bundesland gehe, gibt es auch dort Regionen, die klar in die eine und klar in die andere Richtung tendieren, aber irgendwo gibt es neuralgische Punkte und wenn ich dort ein paar Leute zu mir ziehe, kippt dann der ganze Bundesstaat und dann kippt der Rest. Und dort konzentriert sich der Wahlkampf. Und da kann ich natürlich auch diese Bevölkerung mit Microtargeting ganz bewusst versuchen abzuholen. Ich kann denen viel versprechen. Ich meine, wenn ein Elon Musk durch bestimmte Gegenden Pennsylvanias tingelt und den Leuten dort eine Million verspricht, dann ist das natürlich nicht ein zufällig gewählt, sondern das sind natürlich, da weiß man demoskopisch, das sind Regionen, wo bestimmte Zielgruppen sind, die ich versuche zu erreichen und die ich dann ansprechen muss. Und da haben wir dann auch die Verzerrung, dass dann sich dann der Wahlkampf einer Supermacht sich in ganz bestimmten Bezirken, in wenigen Bundesstaaten dort abspielt, während in anderen Teilen halt da relativ wenig der Fall ist. Und das macht nicht auch was mit der Demokratie, wenn einerseits diese enorme Konzentration auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite eine relative Distanz. Ich kriege immer die Frage, wieso gibt es diese Swing States, wieso swingen die? Das ist kein großes Mysterium. Wir haben einfach die Situation, dass die USA eine sehr mobile Bevölkerung haben und dass die Bevölkerung, dass viele Junge in den Süden übersiedeln, in den Süden gehen, weil der Süden momentan dynamischer ist. Der Süden, das Klima ist angenehmer, die Wirtschaft ist oft schlanker, sie ist unternehmerfreundlicher und der Süden prosperiert einfach. Der Süden hat einfach ein großes Aufholbedarf, weil er nach dem Bürgerkrieg kollektiv ärmer war und ist jetzt dynamischer durch das so ein bisschen Bayern in Deutschland. Da war auch die Industrie in der Mitte und im Norden und dann hat sich sehr viel nach Bayern verlagert und so ein bisschen Laptop und Lederhose. Der Süden einerseits kulturell sehr konservativ, aber dann auch wieder wirtschaftlich sehr dynamisch. Und jetzt ziehen halt viele junge, dynamische, eher liberale Leute in den Süden, in die großen Universitätsstädte, in die großen städtischen Zentren. Und dadurch ist der Süden, vor allem Georgia, North Carolina, für die Demokraten empfänglich. Gleichzeitig ziehen die Leute aber aus dem Norden weg und diese großen klassischen demokratischen, gewerkschaftlich organisierten Staaten wie Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Minnesota, die werden konservativer, vor allem kulturell konservativer. Und dort wird diese eher konservative Bevölkerung, die auch natürlich von den Strukturproblemen der Industrialisierung ganz massiv betroffen ist, wird für die Republikaner empfänglich. Und daher tendieren diese Staaten zunehmend in Richtung Konservatismus. Und daher schlagen sie in beide Richtungen aus und je nach Kandidat kann eben jemand wie Joe Biden gerade noch diese ehemals demokratischen Staaten halten, während es Kamala Harris nicht mehr konnte. Und gleichzeitig kann jemand wie Donald Trump eben versuchen, eben hier junge Latinos abzuholen und männliche Schwarze anzusprechen, ihn südlichen Staaten, in Staaten, die wo früher vielleicht, jemand wie Joe Biden bei der letzten Wahl halt erfolgreich war oder wo ein Donald Trump vor 4 Jahren das halt noch nicht machen konnte. Also der demografische Wandel ist die Ursache, dass diese Staaten für verschiedene Parteien zu erreichen sind. Gehen wir weiter. Nächster Faktor ist die extreme Polarisierung des Landes. Und wenn Sie dazu mehr lesen wollen, ich kann Ihnen das Buch von Robert Putnam empfehlen. Und Robert Putnam hat diese Kurve und diese Kurve zeigt uns den Grad der Polarisierung und der unterscheidet politische Polarisierung, sozioökonomische Polarisierung, kulturelle Polarisierung und zwischenmenschliche, interpersonelle Polarisierung und zeigt, dass diese verschiedenen Polarisierungskurven überlappen. Das heißt, wir haben, die USA war traditionell sehr stark polarisiert. Wir haben dann im 20. Jahrhundert eine Abnahme der Polarisierung, einen Höhepunkt der Nicht-Polarisierung in den 60er Jahren und dann eine zunehmende Polarisierung wieder, je weiter wir in die Gegenwart kommen. Und Putnam erklärt das und beschäftigt sich ausführlich damit. In der Politikwissenschaft gibt es eher den Begriff der affektiven Polarisierung. Das ist momentan ein wichtiger Forschungsbereich, auch in Europa. Und bei der affektiven Polarisierung, im Gegensatz zur ideologischen Polarisierung, geht es darum, dass eine Gruppe sagt, die andere Gruppe, der vertraue ich nicht. Da geht es eher um das Vertrauensverhältnis, das Gefühl zwischen Gruppen. Eine In-Group und eine Out-Group. Man kann sich jetzt quasi die Wähler der anderen Partei, sagen wir als Demokrat, die Trump-Wähler, als eine Feindesgruppe vorstellen. Und da ist jetzt die Frage, wie sind meine Empfindungen gegenüber der anderen Gruppe? Und da sehen wir einfach in den Umfragen, dass diese Abneigung gegenüber der anderen Gruppe immer stärker wird. Und wir sehen also, die grüne Linie ist quasi die Vorstellung zur eigenen Gruppe. Die ist ungefähr gleich. Also wir lieben die jetzt auch nicht unbedingt mehr, aber die blaue Linie zeigt Ihnen die zunehmende Abneigung über den anderen. Und da sehen wir einfach, dass das lange Zeit relativ stabil ist und dann in den 90er Jahren knickt und dann das flach und dann immer stärker abfällt, dass wir quasi jetzt bei einem Wert von über 50% sind, also die Hälfte der Leute sagt, die anderen sind quasi Feinde. Das sind nicht nur Mitbewerber, sondern das sind eigentlich die Gegner im eigenen Land. Und das kann man an verschiedenen Umfragen zeigen. Das Pew Center macht seit vielen Jahrzehnten, stellt die Frage, wenn Ihre Tochter, Ihr Sohn jemand der anderen Partei heiratet, was würden Sie dabei empfinden? Und das war immer so eine bessere Witzfrage. Also da gab es kaum Leute, die darauf negativ reagierten. Sie sehen, dass das lange Zeit leicht anstieg, aber weit unter 20% lange Zeit. Und dass das dann ganz massiv in Richtung 50% geht, also dass die Hälfte, also wenn mein Sohn, meine Tochter jemand der anderen Partei, dann habe ich damit ein gewaltiges Problem. Interessanterweise wurde dieselbe Frage auch zur Religion gestellt. Früher mal war das ein riesiges Problem, wenn jemand heiratet in einer anderen Religion. Das ist heute kaum ein Thema mehr. Da ging es in die Gegenseite, in die Gegenrichtung. Aber diese Tribal Politics, das Gefühl, jemand in einer anderen Partei, das ist ein großes Thema. Wenn wir Leute fragen, wie empfindet ihr, was ist euer Gefühl gegenüber der eigenen Partei und gegenüber den Wählern der anderen Partei, also das Gefühl Love and Hate, und die sind beide Parteien relativ ähnlich, also ist die Intensität sogar ein bisschen stärker noch bei den Demokraten gegenüber den Republikanern, als man der eigenen Partei Liebe unter Anführungszeichen entgegenbringt und Hass den anderen. Andere Frage, wie sehen Sie die Wähler der anderen? Closed-minded, immoral, lazy, dishonest, unintelligent. Also lauter negativer und relativ ähnlich bei der anderen Partei. Das übersetzt sich dann auch in unterschiedliche Lebenskonzepte. Zum Beispiel, wohnen Sie lieber in a larger house, further apart, school, stores, restaurants, several miles away? Oder, so ein bisschen wie die Europäer, kleinere Housing Units, Schulen, Infrastruktur nahe, in der Nähe und man kann da auch hingehen. Also auch die Lebenskonzepte entsprechen dem. Das ist nicht nur rein politisch oder gesellschaftlich zu sehen, sondern auch im Sinne der Lebenskonzepte. Also ist dann, wenn Sie ein Waffenbesitzer sind, dann ist das jetzt mal hochpolitisiert, oder wenn Sie ein Radfahrer sind. Democrats like bikes, bicycling zum Beispiel. Also dass Dinge politisiert und ideologisiert werden, die an sich nicht ideologisch und politisch sind. Und das treibt natürlich letztlich auch die politische Polarisierung. Ich bin an sich ein großer Fan, wie Madison das gelöst hat, wie Gesetze zustande kommen. Man kann sich das so vorstellen in den USA bei der Gesetzgebung. Wir haben ja drei Gewalten, die Gewaltenteilung, Federalist 51, Gerichte, Präsident und Kongress, also Exekutive, Legislative und Judikative. Und eigentlich braucht es immer zwei Gewalten, die zusammenwirken müssen, dass man die dritte Gewalt beeinflusst. Und das amerikanische Konzept von Limited Government heißt, dass Regierung immer zu begrenzen ist. Regierung muss immer geschwächt sein, weil immer die Gefahr ist, dass die Regierungen zu mächtig werden. Das war einfach die Lektion, die sie lernten durch die britische Krone, dass man also Macht muss man aufteilen. Und das Ganze spiegelt sich dann nochmal im Kongress, wo auch ein sehr komplexes System der Checks and Balances ist, Und wo eben Macht möglichst verteilt wird. Wunderbar, alles sehr gut, hat auch 200 Jahre relativ gut funktioniert. Ein Problem: Das System setzt einen Elitenkonsens voraus, einen Elitenkonsens, dass man sich auf die Spielregeln einigt und dass man von den Spielregeln überzeugt ist. Das heißt, dass man sagt, okay, wir haben zwar unterschiedliche Lösungen für dieselben Probleme, aber wir einigen uns darauf, wir verständigen uns darauf, dass wir die Spielregeln als solche anerkennen. Wenn das nicht passiert, ist natürlich das System der Checks and Balances ein perfektes System der Dauerblockade. Und das sieht so aus, wenn wir uns jetzt dann ansehen, Null ist die politische Mittellinie, und dann sehen wir uns an, was im Abgeordnetenhaus und dann im Senat passiert ist mit den beiden Parteien, vor allem bei den Republikanern, dass die begannen in den 90er Jahren, konkret unter der Ägide Newt Gingriches, 1994 ganz massiv, begannen sukzessive nach rechts zu driften. und damals noch eine Minderheitspartei, dann in die Mehrheit kamen, lernten, dass sie natürlich jetzt nicht mehr versuchen, mit der anderen Seite gemeinsam zusammenzuarbeiten, um gemeinsam die Gesetzgebung zu beeinflussen. Das kann man ja so machen, indem man sagt, okay, wir stimmen für eure Gesetze, wenn ihr diese Punkte von uns mit an Bord nehmt, und dann tauschen wir eben das aus, sondern die Idee der Blockade und der Erpressung dominant wurde, die dann von beiden Seiten auch angewendet wird. Und dann haben wir eben als Ergebnis Folgendes. Wir haben eben das amerikanische System braucht, um Gesetze zu verabschieden, eine große Mehrheit in der Mitte. Und da sehen wir, dass wir halt noch in den 90er Jahren, dass die Mitte eben hier, dass da viele Leute in der Mitte waren, da war es noch leichter, Gesetze zu verabschieden, dass diese Mitte immer dünner wurde, bis am Schluss gar nichts mehr überbleibt in der Mitte und dass es einfach schwierig wird, weil sich das beides in die radikalen Ränder verlagert hat, dass ich de facto keine Gesetze mehr oder sehr wenig Gesetze verabschieden kann. Und das ist die Zeit vor Trump noch, also nicht, dass wir sagen, das ist eine rezente Entwicklung, sondern ist eine Entwicklung, die wir schon seit langem verfolgen, dass einfach immer weniger Gesetze und es immer schwieriger wird, Gesetze zu verabschieden, gerade in der Zeit, wo viele Leute sich Problemlösungen erwarten. Es gibt ja ausgearbeitete Gesetzespakete zur Einwanderung und zu vielen Bereichen, aber oft können diese Gesetze nicht umgesetzt werden, weil einfach die Stimmen fehlen, weil entsprechend Mehrheiten fehlen, weil ich im Senat zum Beispiel de facto eine Zweidrittelmehrheit brauche, um ein Gesetz zu verabschieden. Und wenn die Dinge verabschiedet werden, wie eben diese großen Gesetzeswerke von Joe Biden, das war das mit einem Geschäftsordnungstrick, wo eben ein Trick angewandt wurde, der hat nur einmal anzuwenden war, und auch der war ja lange Zeit blockiert. Aber im Prinzip haben wir keine normale Gesetzgebung und kein normales Aushandeln mehr. Und das System ist aber konzipiert, dass es auf Aushandeln von Interessensgegenseiten aufbaut. Ähnlich bei den sogenannten Shutdowns. Wir sehen also eine massive Zunahme der Shutdowns oder der Androhung von Shutdowns. Und diese Shutdowns heißt nichts anderes, dass das Budget nicht zur Verfügung gestellt wird für Gesetze, die schon beschlossen sind. Also das geht nicht um normale Budgetgesetze, wo man sich halt nicht einigt, sondern der Kongress verabschiedet ein Gesetz. Für das Gesetz muss aber eine Finanzierung aufgestellt werden und dann wird die Finanzierung in einem gesonderten Verfahren blockiert für dieses Gesetz. Und das nahm halt in den letzten Jahrzehnten massiv zu. Und das hat nicht große Auswirkungen letztlich auf die Bevölkerung, indem die Institutionen als ineffizient, ineffektiv empfunden werden und wir dann einen Vertrauensverlust der Institutionen haben. Und dieser Vertrauensverlust führt dann nämlich genau wieder zu den Rufen, drain the swamp, Washington, die sind sinnlos, die tun nichts für uns. Die sehen, da gibt es Probleme, aber die lösen das nicht. Und das führt natürlich letztlich zu Antipathie und Distanz. Und Sie sehen hier auf dieser Karte, rot sind republikanisch Mehrheitsbezirke, blau sind demokratische Mehrheitsbezirke und in schwarz sind jene Bezirke, wo die Nichtwähler und Wählerinnen die Mehrheit haben. Und das ist natürlich politisch ein Problem, wenn sich ein Großteil der Bevölkerung aus der Politik verabschiedet und die wichtigen Institutionen, vor allem auch der Supreme Court, die Gerichte, die Judikative, nur noch die Hälfte des Vertrauens vorfindet und der Unterstützung vorfindet, wie noch vor einem Jahrzehnt vorher. Nächster Punkt, Faktor Verfassung. Auch hier müssten wir eigentlich institutionelle Defizite konstatieren. Die amerikanische Verfassung ist extrem schwer zu ändern. Sie ist aber zu ändern. Die übliche Form der Verfassungsänderung ist, dass ich muss in beiden Häusern muss ich eine Zweidrittelmehrheit einbringen und dann muss die Verfassungsänderung von 3/4 der Bundesstaaten ratifiziert werden. Die letzte Verfassungsänderung, das 27. Amendment zur Verfassung, wurde noch von Jefferson vorgeschlagen, hat über 200 Jahre gedauert, bis es dann ratifiziert wurde in den 90er Jahren, dass sich Politiker keine eigene, also Mandatare können sich keine eigene Gehaltserhöhung bestimmen, die noch in derselben Amtszeit in Kraft tritt. Es gibt aber dann noch eine andere Möglichkeit, aber der Punkt ist einfach, die Verfassung kann man ändern, aber sie ist sehr, sehr schwierig zu ändern. Jetzt ist die Verfassung ein extrem kurzes Dokument. Sie ist aber sehr organisch. Und organisch heißt in der amerikanischen Rechtsprechung, die ist interpretierbar und aufgrund ihrer Interpretierbarkeit, so ein bisschen wie the common law tradition, soll sie im Lichte der Aktualität neu interpretiert werden. Vielleicht das spannendste oder wichtigste Beispiel ist, möglich wurde, dass die Abtreibung legalisiert wurde. Das ist der vierte Zusatz zur Verfassung. Da ist eben das Briefgeheimnis, the right to privacy, dass man also das Recht hat, auf seinen eigenen Haus, Auto, Brief. Und natürlich wurde das dann so interpretiert, ja, dann müsste man eigentlich als Frau auch zum eigenen Körper Zugriff haben. Und so wurde dann in einer Entscheidung Roe versus Wade 1994 der vierte Zusatz, the right to privacy, so interpretiert, dass auch die Abtreibung quasi legalisiert wurde oder das Verbot der Abtreibung aufgehoben wurde, muss man richtigerweise sagen. Also Sie sehen, dass die Interpretation sehr, sehr weitläufig ist und dass der oberste Gerichtshof das Recht hat, der Interpretation ein viel weitläufigeres Interpretationsrecht hat, als beispielsweise der österreichische Verfassungsgerichtshof. Und der oberste Gerichtshof in den USA bewusst ein politisches Organ ist. Man muss auch kein Jurist sein. Es gab genug Beispiele von Nichtjuristen, die bereits Richter am obersten Gerichtshof waren, sondern es ist ganz bewusst eine auch politische Institution, die durchaus in der Lage sein soll, den politischen Zeitgeist zu reflektieren. Dennoch ist natürlich das Problem, wenn jetzt das oberste Gericht diese enorme Machtfülle hat und wenn vor allem wie jetzt die Situation so ist, dass der Präsident in der Lage ist, 44 Bundesrichter zu ernennen, aus denen dann wieder die obersten, die sich die Richter des obersten Gerichtshofs sehr oft zusammensetzen, sondern auch drei Richter ernennen konnte, wobei jetzt eine Supermehrheit, eine sehr konservative Supermehrheit beim obersten Gerichtshof ist, dass quasi dieser oberste Gerichtshof sehr weitreichende Interpretationen vornehmen kann und unter anderem damit die Grenzen der Macht des Präsidenten völlig unklar sind. Man muss sich vorstellen, ein Präsident ist kein Bundeskanzler. Der Präsident ist nicht dem Kongress verantwortlich. Der Präsident ist auch nicht jemand, der Gesetze erlassen kann. Präsidenten können Dekrete verabschieden, Executive Orders oder Executive Agreements, können Verträge unterschreiben, die solange Gültigkeit haben, solange der Präsident im Amt ist. Das Pariser Klimaabkommen ist ein Beispiel, das ist nie ratifiziert worden. Die hätten das nie durch den geteilten Kongress gebracht. Also hat's Obama verabschiedet per Dekret, hat's Trump per Dekret aufgehoben, Biden per Dekret wieder akzeptiert und jetzt wird's Trump wieder aufheben. Aber dennoch haben diese Dekrete Gesetzeskraft. Die sind während der Amtszeit des Präsidenten, haben die genauso viel Gesetzeskraft wie ein Gesetz, das durch den Kongress gekommen ist. Man dachte eigentlich immer, dass der Präsident quasi so ein erster Diener des Staates ist, steht an der Spitze der Verwaltung, aber steht nicht über dem Gesetz. Jetzt in einer wichtigen Entscheidung des obersten Gerichtshofs, Trump versus United States, vor wenigen Monaten, entschied, dass in einer dieser gespaltenen Abstimmungen, 6-3, die konservative Mehrheit, dass das politische Interesse des Präsidenten Staatsinteresse ist. Stellt man sich das Folgendes vor, vor wenigen Jahren, Trump war Präsident, hat Trump seinen Botschafter in der Ukraine beauftragt, doch zu Zelensky zu gehen und die Ukraine möge doch bitte Materialien liefern, die Trump verwenden kann gegen den Präsident, gegen seinen späteren Widersacher Biden, weil Hunter Biden offenbar irgendwelche geschäftlichen Deals in der Ukraine hatte. Die Botschafterin hat sich damals geweigert, hatte dann auch beim Impeachment-Prozess ausgesagt, Trump sei damals, mag auch Trump Zelensky nicht, weil die ukrainische Regierung unkooperativ war. Und damals war man sich nicht sicher, also ich meine, das war doch irgendwie das politische Privatinteresse des Präsidenten, und der Präsident könne doch nicht hergehen und den amerikanischen Botschafter beauftragen, für seinen Wahlkampf Schmutzmaterial zu liefern. Jetzt ist das völlig legal, weil das politische Interesse des Präsidenten das Staatsinteresse ist. Und da gibt es viele andere Beispiele. Und jetzt haben dann auch die drei Richter, die dagegen gestimmt haben, gesagt, naja, aber das heißt ja nichts anderes, dass der Präsident quasi über dem Gesetz steht, sich auch eventuell begnadigen kann. Und das ist jetzt eine konkrete Möglichkeit. Und es wird wahrscheinlich jetzt von Fall zu Fall zu Fall zu entscheiden sein, wie weit die Macht des Präsidenten geht. Und da gibt es jetzt viele Beispiele. Ein anderes Beispiel ist, das zeigt auch die Problematik einer auf Interpretation basierenden Verfassung, die Rolle des Justizministers. Bis jetzt war es Usance, dass der Justizminister eine gewisse Distanz zum Präsidenten hat. Der Präsident ist eben der Chef seiner Minister, das Kabinett untersteht dem Präsidenten. Es ist nicht so wie in Europa, dass es eine Ministerverantwortlichkeit gibt und dass die Minister dem Parlament verantwortlich sind, sondern die sind die Befehlsempfänger des Präsidenten, mit Ausnahme des Justizministers. Justizminister war immer eine eigene Kategorie, und Trump war schwer verärgert, als seinerzeit sein Justizminister einwilligte, dass Trump selber untersucht wird bei der ersten Präsidentschaft. Da gab es einen Sonderermittler, Mueller, der die Russland-Connection Präsident Trumps untersuchte. Und da hat sich damals ein sehr konservativer, sehr Trump-loyaler Innenminister dennoch sich der Usance konform verhalten und hat diese Ermittlung zugelassen und hat eben diese Distanz zum Präsidenten gehalten. Wie es halt immer üblich war. Und jetzt hat Trump schon angekündigt, also der Justizminister wird quasi sein Enforcer werden. Er wird sich versuchen, gegen seine Widersacher zu wenden. Er wird Verfahren gegen die anstrengen, und sein Justizminister quasi müsse das erfüllen. Rechtlich ist es momentan nicht klar, wie das Supreme Court im Fall des Falles sich hier positionieren würde. Könnte man noch vieles über das sagen. Also, wir haben dann ein zweiter Punkt, eben die exzessive politische Gerichtsbarkeit. Komm, dann sag nur noch was dazu. Wir haben aber auch die paradoxe Situation, dass amerikanische Institutionen an sich schwach sind. Das heißt, dass das Kapern von Institutionen, von Regierungseinrichtungen, von Aufsichtsbehörden, von Regulierungsbehörden durch private Interessen, die ein Interesse haben, nicht oder auf eine gewisse Weise reguliert zu werden, dass das immer möglich ist. Also dass der Staat nach innen extrem schwach ist. Ich sage hier nur ein Wort, Elon Musk und eine Firma, die 17 Milliarden vom Staat erhält. Und wenn er quasi jetzt eine Oberaufsichtsbehörde wird für mehrere dieser Regulierungseinrichtungen der amerikanischen Regierung, dann kann man sich vorstellen, welche Interessenskonflikte es hier gibt. Wenn wir uns kurz bei den Gerichten das uns ansehen, das aktuelle Gericht, den Roberts Court, ist also das konservativste Verfassungsgericht seit langer Zeit. Es gab kurz eine Phase in den 70er Jahren, aber im Prinzip haben wir Entscheidungen, die in Richtung, also die konservativen Entscheidungen haben deutlich zugenommen, wie Sie sehen. Und wenn wir einfach uns an Strafen ansehen, Todesstrafe, Aufweichung der Rechte bei der Strafverfolgung von Straftätern, Minderheitenrechte, das Dobbs Decision ist die Abtreibungsentscheidung, das Erodieren von Verhältnissen Kirche und Staat, Entscheidungen zu Waffen, zur Umwelt, zur Einwanderung, zum Steuerrecht, Entscheidungen zum Wahlrecht, Citizens United, dass Firmen Staatsbürger sind oder Bürgerrechte haben, und natürlich Entscheidungen zur Exekutivmacht. Jetzt kann man sagen, naja, das sind halt gut, so ist die Gerichtsbarkeit, jetzt sind die halt konservativer, jetzt treffen ja konservativere Entscheidungen, muss man halt einsehen, dann gibt es wieder Liberale. Was man hier dazu sagen muss, ist, dass es nicht nur einfach konservativere Entscheidungen sind, sondern dass es Entscheidungen waren, die gegen eine ganz lange Tradition von Präzedenzfällen gehen, die wirklich oft auch willkürlich waren, wo in einem Bereich Entscheidungen gerechtfertigt wurde, ja, wir müssen die Staaten stärken, die Landesebene. Wir haben viel zu viel Macht auf der Bundesebene. Und im nächsten Verfahren geht es genau Gegenteil. Ah, da macht Kalifornien was Eigenes. Nein, die können sie nicht in ihre Extrawurst. Wir müssen die Bundesebene stärken. Also wir haben eine sehr inkonsistente, teilweise sehr willkürliche Rechtsprechungspraxis, die man einfach mit Ideologie pur erklären kann. Und das und gibt es auch entsprechende Aufsätze dazu und Arbeiten dazu. Daher Fazit quasi, wir haben eben bei der Verfassung wir haben eine verfassungskonforme Möglichkeit der Autokratie. Das muss man einfach so sagen. Die USA lässt verschiedene Verfassungswirklichkeiten zu und die Autokratie ist möglich. Eine Verselbstständigung einer Regierung ist möglich, ohne die Verfassung zu ändern. Wir haben relativ viel Einfluss für kleine Gruppen, für Vetospieler, die dann sehr viel Hebelwirkung haben. Wir haben vergleichsweise unsichere politische Rechte, geringe Sicherheit bei Wahlen und wir haben eine Verfassung, die natürlich einer sehr willkürlichen politischen Auslegung unterworfen ist. Das wären so die Hauptkritikpunkte. Kommen jetzt auch schon zum Ende, vielleicht ein paar Sachen zum Wahlergebnis und zu Trump. Ich sehe Trump einfach als Rechtspopulisten, wie wir halt dasselbe Phänomen auch in Europa haben. Ich sehe auch die Ursachen als relativ ähnlich. Ich glaube, nichts von dem, was in den USA sich abspielt, ist für Österreicher oder für Europäer unverständlich. Ähnliche Themen. Es ist eine Reaktion auf Verunsicherung, auf Globalisierung, auf Verwerfungen, die auf der Individualebene erlebt werden, wo Eliten als irresponsive, also nicht reaktiv genug empfunden werden. Eine Sehnsucht nach Sicherheit, aber auch eine Sehnsucht nach einer Antipolitik, nach was anderem, nach Wechsel. Und wir haben einfach die Situation, dass die Republikanische Partei, die aus 5 bis 6 großen Gruppen bestand, einfach von der Tea Party, von dieser MAGA-Bewegung großteils von unten nach oben übernommen wurde. Und das ist eben auch das Zentrale, dass Donald Trump seine Partei wirklich in der Hand hat, unkontrolliert und dass die, ob sie es wollen oder nicht, sich extrem loyal verhalten, weil sie wissen, dass die eigene politische Zukunft natürlich vom Wohlwollen Trumps abhängt und an Liz Cheney und jenen, die Trump kritisieren, wurde da noch immer ein Exempel statuiert. Trump ist ein klassischer Populist, auch dieses Plakat, also, they are not after me, they're after you, I'm just in the way, also die Idee des Volkstribun, der sich gegen Eliten positioniert, das Land ist von Eliten gekapert, von einem Deep State und man müsse die Souveränität der Bevölkerung wieder zurückgeben und er ist die Person, die das machen würde. Trump ist erfolgreich, er projiziert Stärke in einer gefährlichen Welt, er inszeniert sich als Antipolitiker, er sagt das, was sich viele denken, er hat Themenführerschaft in den wichtigen populären Themen Wirtschaft, Inflation, Einwanderung und Recht und Ordnung. Er hat ein ganz klares Profil, im Gegensatz zu Kamala Harris, die halt ein eher verschwommenes Profil hatte und er garantiert für alle einen Fokus auf nationale Interessen. Natürlich die Probleme, seine autoritären Einstellungen, die Idee der Spaltung, der Rachediskurs, die Verschwörungstheorien und das potenzielle Chaos ist eben die andere Seite. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass Trump 2 nicht einfach eine Wiederholung von Trump 1 sein wird. Wir haben Trump, der sich ein bisschen als nicht nur Change Agent mehr, sondern als Revenge Agent, also als Racheperson auch ein bisschen inszeniert, der jetzt nicht nur von den Adults, also bei Trump 1 waren ja quasi die Erwachsenen um ihn herum, wie das hieß. Da gab es also Leute aus dem Establishment, aus dem Konservativen, vom Militär, aus der Wirtschaft, die sich um ihn kümmerten. Das läuft jetzt ganz anders ab. Er ist auch viel besser vorbereitet. Und ich meine, wie auch immer dieses Projekt 2025 zu verstehen ist, er ist einfach besser vorbereitet. Er hat das entsprechende Personal, er hat mehrere hundert Dekrete in der Vorbereitung, er hat sehr viele Richter ernannt, die ihm loyal ergeben sind. Er hat auch einen intellektuellen Unterbau, also zur Handelspolitik empfehle ich Ihnen Lighthizer, Free Trade isn't free. Er hat den Kongress auf seiner Seite, auch keinen Mitch McConnell mehr, also einen Senat, der ihm gefügig ist. Und er sieht auch seinen Wahlerfolg als Mandat an. Also er ist nicht jemand, der quasi wie 16 immer mit der Frage konfrontiert ist, die andere, sie hat, Hillary hat ehrlich 3 Millionen mehr Stimmen. In dieser Situation haben wir einfach eine neue Position oder hat das Ganze eine neue Qualität. Und mit dem würde ich es gerne jetzt beenden.